ADHS ist eine Erkrankung, die für Kinder, die darunter leiden, schwerwiegend ist, wo auch Kinder sehr darunter leiden. Und natürlich sind Kinder sehr unterschiedlich, die das haben. Aber es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, ja, das ist eine Besonderheit vom Individuum.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, was ADHS genau ist, wie das Umfeld mit Betroffenen umgehen kann und ob es wirklich eine Modediagnose ist. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Kein anderes Thema ist im Vorfeld so oft gewünscht worden wie ADHS. Das überrascht mich nicht, als Lehrer weiss ich, wie fest das Thema Eltern, Lehrpersonen und Schulen bewegt. Immer wieder liest man von monatelangen Wartelisten für ADHS-Abklärungen. Einerseits werden viele Kinder abgeklärt, aber auch Jugendliche und Erwachsene lassen sich häufiger diagnostizieren. Manchmal liest man von einem Hype oder von einer Modediagnose. Aber was steckt wirklich dahinter? Was ist ADHS? Wie zeigt sich's und wie kann man betroffene Kinder und Erwachsene am besten unterstützen? Über das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge ins Uni-Kinderspital Zürich gereist und sitze heute gegenüber von Oskar Jenny. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Gern geschehen, danke für die Einladung.
Du bist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin hier am Kinderspital Zürich. Du hast 2005 die Nachfolge von Remo Largo als Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie übernommen und bist jetzt in der Co-Leitung mit der Bea Lattal. Du bist Professor an der Uni Zürich und hast schon viel Forschung betrieben. Im Fokus stehen die motorische, kognitive und soziale Entwicklung von gesunden und kranken Kindern. Von dir gibt es über 200 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und als Autor hast du 3 Bücher herausgegeben. Du beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit der kindlichen Entwicklung. Hat es einen bestimmten Moment oder eine persönliche Erfahrung gegeben, wo dein Interesse an diesem Thema geweckt hat?
Ja, ich bin, als ich Kinderarztausbildung gemacht habe, ganz am Anfang sehr interessiert gewesen an den körperlichen Krankheiten der Kinder. Ich habe lange auf der Intensivstation vom Kinderspital geschafft und habe dann ein Erlebnis gehabt mit einem von meinen eigenen Kindern, wo lange auf der Intensivstation war, wo schwer krank war. Und das Erlebnis, das hat mich weggebracht eigentlich von der Kindermedizin, von den körperlichen Krankheiten der Kinder, hat mich dann viel mehr in Richtung Entwicklung von den Kindern in Richtung Psychologie gebracht und so bin ich letztlich in die Entwicklungspädiatrie gekommen, wo sich ja nicht wirklich mit körperlichen Krankheiten im engeren Sinn beschäftigt. Und ich glaube, das eigene Erlebnis mit dem eigenen Kind auf einer Intensivstation schwer krank, das ist sicher sehr prägend gewesen, wo mich dann auch in das Fach gebracht hat, wo es ja um ein bisschen weichere Sachen geht.
Ja, und du bist in dem Fall auch geblieben, wenn du schon so lange dabei bist. Und heute treffen wir uns eben zum Thema ADHS. Wie immer möchte ich ganz vorne anfangen bei den Grundlagen. Daher lautet meine erste Frage ganz simpel. Was genau ist ADHS?
Das sind 4 Buchstaben. Und die 4 Buchstaben, die beschreiben das Verhalten vom Kind beschreiben, wo es um Hyperaktivität geht, also wenn das Kind sehr unruhig ist, wo es um Impulsivität geht, wenn das Kind nicht warten kann und wo es um Konzentrationsschwächen geht, also wenn es nicht kann aufmerksam sein. Das sind die 3 Elemente, die ADHS ausmachen.
Und vielleicht noch zur Abgrenzung, weil man auch immer wieder von ADS gehört. Wie unterscheiden sich die beiden, also ADHS und ADS?
Ja, da ist der eine Buchstabe verloren gegangen, das H. Wir unterscheiden das aber eigentlich nicht in der Fachwelt. Also wir machen keinen Unterschied zwischen ADHS oder ADS. Es sind einfach die Kinder, die nicht mit Hyperaktivität in Erscheinung treten. Die bezeichnet man eher als ADS. Aber ich glaube, der Unterschied zu machen, der ist nicht sinnvoll.
Das heisst, dass wir im weiteren Verlauf dieser Folge nur noch von ADHS reden, das macht es ein bisschen einfacher. Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass der Name, also Unaufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung, eigentlich nicht ganz treffende Worte sind. Warum nicht?
Ja, das im Übrigen, das ist eines der längsten deutschen Wörter.
Ich habe es gerade gemerkt, wenn ich es vorgelesen habe.
Genau. Und es ist ja so, dass das Wort ein bisschen suggeriert, dass die Kinder alle gleich aussehen. Sie haben ADHS. Und das ist ja überhaupt nicht so, sondern die Kinder, die ADHS haben und unter ADHS leiden, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Man könnte sagen, wenn man ein Kind mit ADHS kennt, dann kennt man eben ein Kind mit ADHS.
Was würdest du sagen, wie äußert sich ADHS im Alltag von einem Kind? Also jetzt vielleicht noch nicht gerade die Details mit Symptomen, aber so grundsätzlich, was sind die auffälligsten Sachen?
Sicher das eine ist die Unruhe oder dass sie sich häufig bewegen müssen, dass sie einen starken Drang haben, sich zu bewegen. Und zwar nicht nur, wenn sie draußen sind, sondern auch, wenn sie zum Beispiel am Tisch sitzen, dass sie zum Beispiel fest mit dabei bewegen, dauernd. Dass sie sehr gern reden oder dass sie sehr redselig sind, dass sie auch nicht warten können, zum Beispiel mit einer Antwort, sondern immer gerade sofort reinschiessend. Dass sie eher vergesslich sind, also den Turnsack vergessen für das Turnen oder dass sie einen Schlüssel verlieren oder dass sie, wenn sie in den Keller runtergehen, müssen etwas holen, dass sie vergessen, was sie haben müssen holen. Also dass sie auch in der Konzentration und in der Aufmerksamkeit schwächer sind.
Würdest du sagen, dass das auch die Hauptsymptome sind, die du jetzt gerade aufgezählt hast?
Ja, die drei Hauptsymptome, Impulsivität, Aufmerksamkeitsschwäche und Hyperaktivität, das sind drei ganz klassische Symptome. Ja.
Gibt es auch noch Symptome, die weniger bekannt sind oder vielleicht auch weniger auffällig?
Ja, weniger bekannt sind sicher auch die sozialen Schwierigkeiten, die Kinder haben können oder dass sie eben aneckend zum Beispiel auf dem Pausenplatz. Und das ist sicher etwas, was nicht weniger auffällig ist. Das ist auch etwas, wo viele Kinder fest darunter leiden, oder? Weil sie zum Beispiel keine Freunde finden, sozial ausgrenzt werden und so weiter. Das ist sicher etwas, was weniger bekannt ist, aber wo man häufig auch sieht.
Das kommt mir bekannt vor, das kenne ich aus der Schule. Genau das, was du jetzt gesagt hast, dass das vor allem für Kinder ja dann eine grosse Belastung ist. Und ich habe auch mit einer Mutter telefoniert, die einen Sohn hat mit ADHS und das Lustige ist genau das auch gesagt, dass das vor allem für den Sohn sehr prägend war. Je nach Krankheit haben Geschlechter verschiedene Symptome. Gibt es da Unterschied bei ADHS zwischen Mädchen und Buben?
Ja, Buben sind natürlich viel unruhiger, oder? Grundsätzlich haben Buben einen grösseren Bewegungsdrang als Mädchen. Und Mädchen sind eher die stilleren und können durchaus eben aber auch unter einer Aufmerksamkeitsschwäche leiden. Es gibt sicher mehr Buben als Mädchen. Bei den Mädchen ist es manchmal nicht ganz so einfach zu erkennen.
Wahrscheinlich auch, weil sie oft ein bisschen die Anpasteren sind.
Genau, genau.
Du hast jetzt erklärt, was ADHS ist und welche Symptome das es gibt. Dennoch bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob ich weiss oder auch andere, was ADHS im Körper macht. Also nicht nur das, was man von aussen kann wahrnehmen. Was passiert genau im Gehirn, wenn man ADHS hat?
Ja, das wissen wir nicht so genau. Und zwar darum nicht, weil ADHS ja nicht eine Krankheit ist, die so einfach abgrenzbar ist. Wo ja nicht eine Krankheit ist, wo man kann zum Beispiel mit einem Magnetresonanzbild, also mit einer Röntgenaufnahme, kann diagnostizieren. Man sieht auch in dem Sinn bei Hirnaufnahmen nicht wirklich Unterschied. Wir wissen aufgrund vor allem vom Einsatz mit Methylphenidat, das heisst mit Ritalin, dass bei Kindern, die ADHS haben, dass dort gewisse Botenstoffe im Hirn, im synaptischen Spalt, also in dem Bereich, wo Nervenzellen verbunden werden, dass die Neurotransmitter, sprich die Botenstoffe, in einer zu geringen Konzentration auftreten und wo dann Methylphenidat, sprich Ritalin, hilft, die Konzentration zu verbessern. Und da wissen wir so ein bisschen, das könnte etwas zu tun haben mit den Botenstoffen im Hirn. Aber ADHS ist nicht eine Hirnentwicklungsstörung per se. ADHS ist ein Verhalten, eine Verhaltensauffälligkeit, wo man eben nicht mit eigentlichen medizinischen Tests herausfinden. Wir wissen, dass ADHS starke familiäre Komponenten hat, dass wenn Eltern oder Geschwister die ADHS haben, das Kind ein höheres Risiko haben, dann auch am ADHS zu erkranken. Aber es ist nicht so, dass wir einfach eine einfache Ursache finden. Oder? Und das macht die Krankheit, das Syndrom in dem Sinn, auch schwierig abgrenzbar, auch schwierig fassbar.
Zu der Diagnose kommen wir ja dann noch, da wirst du ja dann noch ein bisschen Auskunft geben, wie man es eben kann, vielleicht doch diagnostizieren auf einem Weg. Zuerst vielleicht noch, ich habe im Vorfeld gemerkt, bei ADHS redet man von einer Erkrankung, also sagt man wirklich, es ist eine Krankheit oder ist es eher ein Spektrum mit unterschiedlichen Ausprägungen, wie würdest du es nennen?
ADHS ist eine Krankheit. ADHS ist eine Erkrankung, die für Kinder, die darunter leidend, schwerwiegend ist, wo auch Kinder sehr darunter leidend. Natürlich sind Kinder sehr unterschiedlich, die das haben. Oder? Und damit kann man durchaus von einem ADHS-Spektrum reden. Aber es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, ja, das ist eine Besonderheit vom Individuum. Ich frage mich eben, ob, wenn ein Mensch so besondere Eigenschaften hat, ob, wo vielleicht gewisse ADHS-Symptome drin stecken, ob das wirklich den ADHS ist. Oder ob das nicht einfach eine besondere Persönlichkeit von dem Mensch, von dem Kind ist. Also, ich glaube, man muss klar machen, dass ADHS eine Erkrankung ist, die für die Kinder, die darunter leiden, tatsächlich schwerwiegend sein kann, wo man dann auch schauen muss, wie kann man die Situation für das individuelle Kind verbessern.
Wie am Anfang gesagt, in den letzten Jahren liest man in den Medien immer häufiger von ADHS. Es gibt auch viele bekannte Persönlichkeiten wie der Justin Bieber, Serena Williams oder der Will Smith, die eine ADHS-Diagnose haben und offen darüber reden. ADHS oder auf Englisch ADHD ist jetzt auch ein Popsong. Besser gesagt sogar in einer doppelten Ausführung. Im Oktober letztes Jahr hat Paris Hiltons Lied ADHD veröffentlicht, in dem sie die Krankheit besingt, als wäre es ein Geschenk. Und 2 Monate später, im Dezember, ist der Song mit dem genau gleichen Namen vom James Arthur rausgekommen, wo ebenfalls sein ADHS besingt. Und auch in der Schweiz reden immer mehr über ihre Diagnose, wie zum Beispiel die Schauspielerin Melanie Winiger oder kürzlich der Sänger Seven. Kann man da also von einer Modediagnose oder von einer Modeerscheinung reden?
Es ist sicher eine Modeerscheinung und eine Modediagnose. Grundsätzlich sind alle die Diagnosen, die wir eigentlich brauchen, zum Verhalten von Menschen zu beschreiben, die sind immer gewissen Modetrends unterworfen. Oder wenn wir jetzt einmal 100 Jahre zurückschauen, dann hat es damals zum Beispiel die Neurasthenie gegeben oder es hat Melancholie gegeben oder es hat andere Krankheiten gegeben, die es heute nicht mehr gibt. Heute brauchen wir den Begriff ADHS. In 50 Jahren ist es dann vielleicht wieder ein anderer Begriff. Also, es hat immer eine Diagnose, wo wir Verhalten vom Kind versuchen zu beschreiben, sind nie unabhängig von der Gesellschaft, sind nie unabhängig vom sozialen Kontext. Oder? Allerdings muss ich schon sagen, dass ich die Vorstellung, dass ADHS ja etwas Besonderes ist und dass ADHS auch etwas Wünschbares ist, die teile ich nicht. Kinder, die unter ADHS leiden, die haben es schwer, die haben einen Leidensdruck und man darf von dort her nicht aus ADHS so eine Mode machen, oder? Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Heikles, wenn das bekannte Leute letztlich machen, wo sie es dann sozusagen brauchen als Teil von ihrer Persönlichkeit im Marketing, oder? Ich glaube, das ist ganz, ganz heikel. Das zeigt auch heute ein bisschen, dass man möglicherweise auch ADHS überdiagnostizierend, dass man ganz schnell so besondere Persönlichkeitseigenschaften als abnorm sozusagen klassifizierend oder umgekehrt ganz besondere Persönlichkeitseigenschaften als besonders erstrebenswert sogar verkaufen. Und das ist natürlich nicht so.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass es eben auch Kritik gibt, wo Leute finden, dass eben ADHS überdiagnostiziert wird. Gibt es denn aktuelle Zahlen dazu aus der Schweiz? Also ich nehme an, sie sind höher, weil du jetzt auch gesagt hast, dass man es heute ja auch abklärt oder häufiger abklärt. Aber sind die immer noch steigend, oder?
Ja, wir haben tatsächlich einen Anstieg von dieser Diagnose. Nicht nur in der Schweiz, auf der ganzen Welt sieht man zunehmend mehr Kinder und Jugendliche mit ADHS. Und ich sehe diese Entwicklung durchaus kritisch. Was wir sehen, ist, wir sehen vor allem einen Anstieg von diesen leichteren Fällen, sozusagen. Dass man heute die leichtere Symptomatik schnell mal als Krankheit oder eben als ADHS abtut, ohne dass man genau heranschaut, was denn letztlich allenfalls das Problem vom Kind ist, oder? Und ich glaube, dort müssen wir aufpassen, dass wir nicht am Schluss 5%, 10% der Kinder mit dieser Diagnose ausstatten. Das ist nämlich falsch. Letztlich sind es nur wenige Kinder, wo unter dieser Diagnose leiden, wo auch unter dem ADHS leiden. Viele Kinder, erlebe ich jetzt auch in meinem praktischen Alltag, stehen unter einem einfach grossen Druck, letztlich auch in der Schule, und äussern unter anderem den Druck auch mit ADHS-Symptomatik.
Über das haben wir ja geredet im Live-Podcast, da bist du ja auch gewesen, für den Leistungsdruck. Und das ist noch spannend, dass das ja vielleicht eben auch mit dem zu tun hat. Du hast die Geschichte schon ein bisschen angesprochen oder die Vergangenheit. Mich hat es auch wundern genommen, wie das früher aussieht. Und eine Blicke-Geschichte zeigt, dass es schon Schilderungen gegeben hat, wo der heutigen Beschreibung von ADHS ähnlich sind. Zum Beispiel im Bilderbuch «Struwwelpeter» von Heinrich Hoffmann, wo 1845 veröffentlicht worden ist. Das Buch beinhaltet mehrere Geschichten, zum Beispiel den Zappel Philipp. Er zeigt typische Symptome wie Hyperaktivität und Impulsivität, die du ja auch schon angesprochen hast, während eine andere Geschichte Hans Guck in die Luft, Unaufmerksamkeit und Tagträumerei darstellt. Die literarischen Figuren verdeutlichen, dass Verhaltensauffälligkeiten, die wir heute als ADHS klassifizieren, bereits im 19. Jahrhundert beobachtet und beschrieben worden sind. Mich würde es aber wundern, wie hat sich der Umgang jetzt ganz grundsätzlich mit Verhaltensauffälligkeiten über die Jahre verändert?
Ja, es ist natürlich so, dass wir heute sehr viel genauer heranschauen. Es ist ja so, dass wir sehr viele Fachpersonen haben, die in der Zwischenzeit gut ausgebildet sind. Wir haben sehr viel mehr Angebot für die Unterstützung von diesen Kindern. Und dann schaut man natürlich sehr viel genauer her. Das ist sicher auch ein Grund, warum wir heute viele mehr Kinder mit ADHS diagnostizieren, weil wir einfach auch viel genauer heranschauen. Eben, nochmal, was wichtig ist, ist, es ist nicht jedes hyperaktive Verhalten und jede Aufmerksamkeitsschwäche von einem Kind als ADHS. Und ich glaube, dort müssen wir heute ganz gut aufpassen, dass wir dort nicht über das Ziel rausschiessen.
Bevor wir zu der Diagnose, den Therapiemöglichkeiten und der Medikation kommen, möchte ich dir Kind abspielen. Ich habe sie im Vorfeld gefragt, ob sie wissen, was ADHS ist. Wir hören zusammen rein.
Ich habe das Wort ADHS mal noch einmal gehört und dann habe ich meine Mama gefragt, was das bedeutet und sie hat es mir erklärt.
Also ich habe schon ein paar Mal von ADHS gehört. Ich habe eine Idee, wie sich das anfühlt. Ich glaube, es ist ein bisschen wie, dass sein Körper halt auch die ganze Zeit aktiv muss sein, dass der Körper wie das Gefühl hat, dass man einfach die ganze Zeit sich nicht konzentrieren kann, dass man muss rumspringen und so.
Ich habe noch nie darüber gehört.
Also ich habe schon mal davon gehört und ich glaube, es ist, wenn man zum Beispiel nicht stillsitzen kann, man muss immer an etwas rumfummeln oder man redet ganz schnell, wenn man voll nervös ist oder so.
Es gibt ADS und ADHS. Das eine davon ist, dass man wuschig ist und halt nicht ruhig sein kann. Also wenn man probiert still zu sein, das geht einfach nicht. Und das andere ist, dass man sehr schnell aggressiv wird.
Ich habe keine Ahnung, was ADHS ist.
Also ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber ich glaube, das ist, wo man nicht so ganz stehen bleiben kann, also immer so unruhig ist und so immer zappelt und so.
Also soweit ich weiß, es ist ein Hyperaktivitätssyndrom. Aufmerksamkeitsdefizit.
ADHS ist, wenn man wie so einfach nicht so gut mit anderen Kindern umgehen kann.
Also ich habe das Gefühl, es ist, man kann sich nicht so lange konzentrieren.
Ich weiss, was ADHS ist. Es ist, glaube ich, wenn man so hyperaktiv ist und man sich nicht konzentrieren kann und so.
Ich habe schon mal von dem gehört, aber ich kann es nicht so gut erklären.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich schon erstaunt gewesen bin, wie viele Kinder wissen oder gewusst haben, was ADHS ist. Und das zeigt mir auch, dass es in der Schule offensichtlicherweise wirklich ein Thema ist, weil ich würde jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel mit Autismus komme, bin ich mir nicht sicher, was sie dann geantwortet haben. Hättest du das so erwartet?
Ja, ich glaube schon. ADHS ist in aller Munde, letztlich auch bei den Kindern. Oder? Es ist natürlich so, dass man heute, sobald das Kind Schwierigkeiten hat, vielleicht auch ein bisschen zufällig ist, dass man sofort die Diagnose ins Spiel wirft. Und das gehören natürlich Kinder. Also das erstaunt mich nicht, dass man, dass so viele Kinder auch relativ gut Bescheid darüber wissen.
Ja, mit den Fachwörtern. Im nächsten Teil möchte ich mit dir gerne über die Diagnose reden, weil die immer wieder Fragen aufwirft. Einerseits, wer wirklich eine Diagnose kann machen und andererseits, welche Methoden zum Einsatz kommen. In der Schule gibt es neben der Lehrperson auch noch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und der Schulpsychologische Dienst. Die können Empfehlungen abgeben, die Diagnose selber wird aber von Kinderärztinnen und Kinderärzten gemacht. Welche Rolle spielen die verschiedenen Personen bei einer Diagnose?
Ja, die sind natürlich alle wichtig. Und zwar, sie sind darum wichtig, weil es ja nicht eine einfache Diagnostik gibt. Es ist nicht einfach so, dass man ADHS mit einer Blutentnahme oder mit einem Hirnscan, so wie ich das vorher erklärt habe, diagnostizieren kann. Sondern es ist ja eigentlich einfach eine subjektive Einschätzung von Verhalten von verschiedenen Personen. Das bedeutet, verschiedene Personen, Lehrpersonen, aber auch Heilpädagoginnen, aber auch Eltern in der Sportclub, und so weiter. Alle die müssen Aussagen machen, wie sie das Kind sehen. Also die spielen alle eine Rolle.
Und wie wird denn ADHS, also muss ich anders fragen, die tun dazu beitragen für die Diagnose. Kann man dann sagen, wie es diagnostiziert wird schlussendlich, wenn es ja keinen richtigen Test dafür gibt?
Ja, man macht, wir nennen das ein breites Entwicklungsprofil vom Kind. Das heisst, man schaut, wie die Sprache entwickelt ist, wie die Intelligenz ist von einem Kind, wie die soziale Entwicklung ist, das emotionale Verhalten vom Kind. Wir schauen, wie das Kind motorisch leistungsfähig ist und kriegen so ein Stärken-Schwächen-Profil von einem Kind. Wir machen auch den ein oder anderen Aufmerksamkeitstest. Mhm. Wir lernen das Kind in dieser Testsituation, wo es ja dann auch unter Druck ist, kennen, wie es schafft, wie impulsiv tut es zum Beispiel Spiel schaffen, wie gut kann sie sich über eine bestimmte Zeit konzentrieren. Das ist sicher der eine Teil, dass man das Kind test psychologisch untersuchen. Was aber auch wichtig ist, ist, dass wir das Kind auch körperlich untersuchen. Wir schauen, ob das Kind nicht eine andere Krankheit oder es gibt verschiedene andere Krankheiten, die Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsschwächen auslösen können, um uns sicher sein, dass das wirklich nicht aufgrund zum Beispiel von einer Schilddrüsenüberfunktion entsteht, das Verhalten. Also wir machen auch eine körperliche Untersuchung. Und dann ist es so, dass wir auch eben die verschiedenen Leute fragen, also die Lehrpersonen fragen, die Eltern fragen, schauen, wie sehen denn die Eltern, wie sehen denn die Lehrpersonen das Verhalten. Und das ist also eine sehr umfangreiche Abklärung, das ist auch sehr aufwendig und anhand von dem tun wir dann die verschiedenen Puzzlesteine zusammenstellen und tun dann schauen, passt das jetzt zu dieser Diagnose ADHS oder gibt es nicht andere Gründe letztlich für das Verhalten vom Kind. Also das ist eine sehr aufwendige Diagnostik, die man macht. Und es ist nie schwarz-weiß. Man kann eigentlich nie sagen, ADHS ja oder ADHS nein. Es ist dann gelegentlich auch so, dass man sagt, ja, das ist eher aufgrund von dem und dem, aufgrund von, zum Beispiel von einer Überforderung vom Kind oder aufgrund von einer psychosozialen Belastung. Das bedeutet von einer Belastung daheim oder Eltern, die sich getrennt haben zum Beispiel. Oder das Kind hat eine Sprachentwicklungsstörung, hat eine schulische Teilleistungsstörung, Rechenstörung zum Beispiel, dass das der Grund ist eigentlich für die Aufmerksamkeitsproblematik. Also wir versuchen zu erklären, warum das Verhalten sozusagen entsteht, das Auffällige. Am Schluss kommen wir vielleicht zum Fazit, ja, das passt am ehesten zu einer ADS und stellen eine Diagnose. Manchmal kommen wir das aber auch nicht, wo wir sagen, nein, es gibt andere Gründe. Wir schauen jetzt einmal, ob wir nicht gewisse Massnahmen einleiten, Unterstützung für das Kind und dann schauen wir mal ein halbes Jahr, ein Jahr, was passiert. Also es ist so ein Prozess. Mhm. Es ist nicht etwas, wo man ein Kind sozusagen in eine Maschine reintut und dann kommt nachher das Resultat hinaus.
Ja, das ist ja noch wichtig zu wissen. Wie würdest du sagen, wie lange kann das gehen, der Prozess, um das herauszufinden?
Ja, das kann durchaus. Ich meine, natürlich, wenn schon viel gelaufen ist, gibt es natürlich auch die Situation, man sieht das Kind und man kann die Diagnose relativ schnell stellen.
Mhm.
Es ist aber auch so, dass das durchaus ein Jahr, zwei oder drei kann gehen, oder? Wo man das Kind begleitet und am Schluss dann zur Einsicht kommt, ja, es ist am ehesten die Diagnose ADHS.
Aber die kann wirklich nur eine Ärztin oder ein Arzt machen, das ist schon so. Also der SPD und so, die dann Empfehlungen abgeben.
Nein, eine Diagnose gehört nie einer bestimmten Disziplin.
Mhm.
Was Ärztinnen und Ärzte machen können, ist, sie sind die Einzigen, die Medikamente verschreiben können.
Mhm.
Aber letztlich kann auch eine Schulpsychologin die Diagnose stellen. Sie ist ebenso kompetent, das Kind in Bezug auf das Verhalten zu beurteilen.
Mhm.
Und dann muss man sich eben immer fragen, für was braucht man konkret Diagnose? Weil die Diagnose hat Vorteile und Nachteile. Die Diagnose hat Vorteile, im Sinn von, dass wenn man gewisse Unterstützungsleistungen braucht, sie vielleicht eher schneller kriegt, wenn das Kind Diagnose hat. Diagnose kann helfen, ein Verhalten vom Kind zu erkennen und auch zu akzeptieren. Eine Diagnose kann ein Stück weit auch entlasten. Zum Beispiel Eltern. Jetzt wissen wir endlich, was das Kind hat. Eine Diagnose kann zu einem Nachteilsausgleich verhelfen. Ja, ich glaube, das sind dann bald einmal alle Vorteile. Das muss man einfach gut abwägen. Lohnt sich jetzt die Diagnose für die Vorteile, die man mit dieser Diagnose einhandelt, weil sie eben auch Risiken hat, oder? Wir wissen, dass die ADHS-Diagnose auch sehr stigmatisierend wirken kann, also für das Kind ein Stigma kann sein. Sie kann auch diskriminierend wirken, oder? Also da gibt es viele Studien darüber, die zeigen, dass Lehrpersonen anders mit einem Kind umgehen, das ADHS hat, vielleicht weniger erwartend zum Beispiel vom Kind. Also das kann auch durchaus gefährlich sein, Diagnose. Man kann natürlich auch falsch liegen, sprich eine Fehldiagnose machen. Es kann die Beziehung zu den Eltern und den Geschwistern, die auch durchaus beeinträchtigen, Diagnose. Man muss die Vor- und Nachteile von einer Diagnose ganz sorgfältig abwägen. Und darum lohnt es sich auch gelegentlich, ja, dem ein bisschen zuzuschauen. Und dann gibt es manchmal wirklich Jahre, bis man zum Schluss kommt, okay, ich glaube, die Diagnose hilft jetzt dem Kind mehr, als dass es schadet.
Aber ich finde es super, dass du das jetzt auch so aufzeigst, weil eben ich merke ja auch oder habe gemerkt in dieser Zeit, dass es eben schnell redet man davon, wenn gewisse Sachen auffallen bei einem Kind und dass man dann das auch möchte geklärt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Eltern auch möchten wie wissen, was ist es und was ist los. Und ja, ich finde das aber gut, dass man das eben auch berücksichtigt, also Vor- und Nachteile. Welche Rolle spielt das Alter vom Kind bei Diagnose?
Das spielt eine grosse Rolle. Und zwar spielt darum eine grosse Rolle, weil die Kinder sollen mitmachen können, sollen partizipieren können in dem diagnostischen Prozess. Das heisst, sie sollen auch wissen, um was es konkret geht dort. Oder das heisst, ADHS bei einem Kind unter 6 oder 8 ist nicht sinnvoll, die Diagnose zu vergeben. Es ist auch nicht sinnvoll, mit Medikamenten zu behandeln, wenn Kinder klein sind und jung sind. Weil wir wissen, dass sehr viel von diesen Verhaltensweisen wie Impulsivität oder Hyperaktivität auch einfach etwas zu haben mit Unreife. Es gibt einfach Kinder, die sind unreif. Oder? Darum sind sie hyperaktiv. Und darum können sie sich noch nicht gut konzentrieren. Und man soll ja nicht eine Unreife letztlich mit einem diagnostischen Label versehen. Sondern dann darf man durchaus auch warten. Wenn das Kind aber älter wird, dann kann es auch mehr verstehen, was es geht. Dann kann es auch mitreden, kann auch sagen, ja, ich will die Diagnose auch, sie hilft mir sozusagen. Oder eben, ich will die Diagnose nicht. Also ich glaube, das Alter vom Kind ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also ich bin sehr dezidiert dagegen, dass man im Kindergarten oder vielleicht sogar in der Primarschule Unterstufe die Diagnose vergibt. Dann soll man lieber eine Abklärung machen. Ich sage nicht, dass man das Kind nicht sorgfältig anschauen soll, was die Schwierigkeit und was das Problem ist vom Kind. Dann schauen, wie wie kann man das Kind unterstützen, völlig unabhängig von der Diagnose? Es braucht dann gar keine Diagnose.
Oft hört man ja, dass man ADHS kann auswachsen kann. Dennoch gibt es ja auch viele Erwachsene, die ADHS haben. Wie sieht das genau aus oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir gehen davon aus, dass vielleicht etwa die Hälfte der Kinder das ADHS-Symptom auswachsen.
Mhm.
Das heisst eben, offensichtlich hat es doch etwas zu tun, auch mit unreifem Verhalten.
Mhm.
Und dort müssen wir uns als Erwachsene, als Diagnostiker, als Kinderärztinnen, Kinderärzte, aber auch als Lehrpersonen ein bisschen an der Nase nehmen manchmal und sagen, ja, haben wir denn jetzt einfach unreifes Verhalten als gestörtes Verhalten taxiert?
Mhm.
Und wäre es nicht besser gewesen, wenn wir einfach ein bisschen Geduld gehabt hätten?
Mhm.
Oder? Und ich glaube, das ist die Gratwanderung, die wir täglich in unserem Alltag erleben, nämlich ist es jetzt eher unreif im Verhalten oder ist es wirklich eine Störung und ein Verhalten, das das Kind dermassen beeinträchtigt, dass es langfristig darunter leidet und dass es letztlich das auch im Erwachsenenalter hat. Und das ist ein Abwägen und das bedeutet, man muss auch mit den Kindern, die diese Verhaltensauffälligkeiten haben, auch wirklich viel Geduld haben.
Sobald ja eine Diagnose da ist, stellen sich dann wieder neue Fragen, nämlich zu den Therapiemöglichkeiten und ob man möchte Medikamente einsetzen. Fangen wir mal an ohne Medikamente. Was kann das Umfeld, also Eltern, Bezugspersonen oder auch Lehrpersonen machen?
Ja, grundsätzlich betrifft das alle Kinder, unabhängig, ob sie eine Diagnose haben oder nicht.
Mhm.
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man das Kind selber gut kennt, wo sind Stärken und Schwächen und die eigenen Erwartungen und Anforderungen möglichst gut anpasst an das Stärken- und Schwächenprofil vom Kind.
Mhm.
Was wir für Massnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten haben, das ist letztlich etwas, was unabhängig von der Diagnose ist.
Mhm.
Eine Diagnose brauchen wir dann konkret, wenn wir sagen, wir möchten jetzt einmal mit Ritalin behandeln.
Mhm.
Dann braucht es eine medizinische Diagnose. Und sonst braucht es einfach Verständnis für das Kind und Wege, wie können wir mit dem Kind umgehen.
Zudem kommen wir ja dann auch noch im letzten Teil. Was für Therapiemöglichkeiten gibt es, wenn eine Diagnose gestellt ist?
Das ist eben gar nicht so eine einfache Frage, weil dann geht man ja davon aus, man hat eine Diagnose und dann gibt es eine einfache Therapie.
Mhm.
Und das gibt es nicht bei ADHS.
Mhm.
Es gibt nicht Diagnose und dann Therapie.
Mhm.
Sondern, nochmal, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man versteht, wo das Kind Schwächen hat und dass man im pädagogischen Alltag, im erzieherischen Alltag daheim Wege finden im Umgang mit dem Kind, so dass es dem Kind möglichst gut geht.
Mhm.
Natürlich gibt's Ideen, wie man, dass man mit Neurofeedback zum Beispiel oder mit kognitivem Training, mit Aufmerksamkeitstraining sozusagen die Schwäche von dem Kind ausmerzt. Aber da gibt's sehr viel wissenschaftliche Literatur und Studien darüber, die zeigen, ja, wenn man so wirklich auf dieser Ebene vom Kind arbeitet, mit Trainings sozusagen, dass das eigentlich gar nicht so viel wirkt. Es wirkt viel mehr, eine Umgebung zu schaffen für das Kind, wo es mit dieser Schwäche lernt, letztlich umzugehen.
Mhm.
Da kommen wir ja nachher noch ein bisschen genauer dazu, genau, was das denn konkret ist oder wie das konkret geht.
Und ab wann würdest du denn sagen, ist eine medikamentöse Behandlung sinnvoll?
Ja, es ist dann sinnvoll, oder? Wenn ich jetzt das Kind 2 Jahre begleitet habe, wir haben verschiedenste Massnahmen initiiert, oder? Wir sind zusammengesessen, wir haben Rundtischgespräche in der Schule gehabt, schulische Standardgespräche gehabt. Das Kind hat eine Psychomotorik bereits gehabt, vielleicht sogar eine Ergotherapie, eine Psychologin ist involviert, man hat ein Lerncoaching initiiert. Es gibt ganz, ganz viele Schwierigkeiten, die trotz grossem Aufwand von der Umgebung eigentlich nicht geholfen haben, oder? Und dass man sagt, ja, wir brauchen zusätzlich eine Unterstützung mit Medikation.
Mhm.
Ich sage explizit zusätzlich, weil es heisst, dass das Kind neben der Medikation eben zusätzliche Unterstützung letztlich braucht. Einfach so das Medikament geben und nicht auch das pädagogische Setting, sprich das Schulsetting, möglichst gut zu gestalten. Sonst bringt Medikation nichts.
Mhm.
Zu wenig, oder? Es ist immer ein Zusammenschaffen von verschiedenen Elementen, die wir eigentlich brauchen. Und das heisst, man muss einiges probiert haben und das Verhalten vom Kind muss schwerwiegend sein. Die Verhaltensschwierigkeiten müssen das Kind beeinträchtigen beim Lernen. Die Verhaltensschwierigkeiten müssen das Kind beeinträchtigen im sozialen Kontakt mit anderen Kindern. Es muss wirklich darunter leiden.
Der Leidensdruck, das hört man ja viel. Und genau über die Medikamente, du hast es ja schon angesprochen, Ritalin, gibt es ja auch viele Mythen. Welche Wirkung haben denn Medikamente wie Ritalin oder Concerta aufs Gehirn? Also was löst das denn aus oder was ändert das?
Ja, sie machen eben die Konzentration von diesen Botenstoffen in dem synaptischen Spalt, in dieser Verbindung zwischen Nervenzellen, die tun da werden die Botenstoffe in der Konzentration erhöht.
Mhm.
Und das führt dann zu einer besseren Fokussierung, zu einer besseren Konzentration, zu weniger Impulsivität und letztlich auch zu einer besseren Integration mit anderen Kindern. Oder wenn das Kind dann weniger impulsiv ist, wenn es sich besser kann konzentrieren und fokussieren, weniger unruhig ist, dann führt das natürlich dann zu einer Verbesserung vom Verhalten führen.
Viele Eltern haben aber auch Angst vor den Nebenwirkungen von ADHS-Medikamenten. Oft hört man, dass Kind mit Ritalin lethargisch oder apathisch werden, also so ein bisschen gleichgültig, interessenlos, teilnahmelos. Kann das passieren?
Ja, ich würde nicht sagen oft. Oder du hast gesagt oft. Ich würde sagen, das ist eine Nebenwirkung, das kann es geben.
Mhm.
Aber das ist jetzt nicht, also ich erlebe das nicht regelmäßig. Oder das ist insgesamt, glaube ich, doch relativ selten. Und dann kann man es einfach absetzen und dann ist es weg. Also man darf von dieser Nebenwirkung nicht Angst haben.
Mhm.
Oder es gibt natürlich andere Nebenwirkungen, wie der Gewichtsverlust, Schlafstörungen, die Einschlafstörungen. Die muss man sicher ernst nehmen, wenn die Nebenwirkung da ist. Dann muss man sich überlegen, was man kann, auf ein anderes Präparat wechseln, eine andere Dosierung nehmen. Das ist etwas, was man dann mit dem behandelnden Arzt oder mit der Ärztin genau muss anschauen. Aber insgesamt sind Nebenwirkungen nicht so häufig. Oder? Und darum darf man durchaus auch Eltern die Angst nehmen. Aber, was wichtig ist, der Einsatz von Ritalin, der muss gut überdenkt sein, überdacht sein. Also man muss Diagnose haben, man muss über eine bestimmte Zeit das Kind begleitet haben. Es braucht verschiedene Massnahmen, die man eingesetzt hat und gemerkt, es ist zu wenig, es geht nicht gut, das Kind leidet darunter.
Ja, aber ich bin da froh, dass du das sagst, weil also ich habe schon gemerkt, Skepsis ist schon relativ gross, was ja nicht so schlecht ist, weil ich finde, Medikamente sollte man wohl nicht einfach zu fahrlässig nehmen, aber es ist gut, dass du das jetzt auch aufklärst, wie das die Realität ist. Ich habe schon gesagt, dass ich im Vorfeld auch lange geredet habe mit einer Mami, die einen Sohn hat mit ADHS und sie hat mir dann eben auch erzählt, dass ihr Sohn auch Ritalin nimmt und seither sein Potenzial besser kann ausschöpfen und sie hat auch gefunden, zum Medikament, dass man ja Kind mit einem Herzfehler auch hilft und bei Ritalin sieht man eben viel vorsichtiger, obwohl sie auch kein Psychopharmaka ist, was ja vielleicht auch noch wichtig ist. Kannst du das nachvollziehen, dass Eltern vielleicht skeptisch sind, und weil es ein Medikament ist?
Ja, ich glaube, ich bin froh, dass Eltern skeptisch sind. Ich bin auch froh, dass man zurückhaltend ist. Es ist wichtig, dass man zurückhaltend ist, weil wir haben, wie gesagt, die ansteigenden Zahlen an ADHS-Diagnosen und es ist einfach nicht sinnvoll, wenn man jedes Kind mit Medikament behandelt. Mhm. Oder? Man soll das wirklich sehr, sehr umsichtig einsetzen. Und darum bin ich froh, wenn Eltern grundsätzlich zurückhaltend sind. Weil dann tut man tatsächlich zuerst einmal die verschiedensten Therapieoptionen, die verschiedensten Unterstützungsmassnahmen möglichst gut ausschöpfen.
Du schaffst ja ganz nah mit betroffenen Kindern, redest viel mit ihnen, begleitest sie. Wie nehmen Kinder mit ADHS ihre eigene Situation wahr?
Ja, eben, sobald sie in Mittelstufe oder in die Oberstufe kommen, dann nehmen sie ihre Schwierigkeiten immer mehr wahr. Und ich glaube, das ist für mich als Fachperson wichtig, dass ich Kinder involvieren kann, dass ich mit ihnen zusammen erarbeiten kann, was brauchen sie, damit es ihnen letztlich besser geht. Es darf nicht sein, dass wir als Erwachsene Kinder behandeln, ohne dass wir Kinder nicht auch in den therapeutischen und diagnostischen Prozess mit einbeziehen.
Mhm.
Oder? Darum finde ich es ganz wichtig, dass ich auch kann, ja, mit den Kindern darüber reden, was passiert denn jetzt? Warum ist es sinnvoll, dass das Kind das einsetzt. Was passiert mit dem Kind dort? Was braucht es sonst noch, damit es ihm letztlich besser geht? Und ich glaube, was wichtig ist eben, dass nicht wir als Erwachsene ja, einfach Medikamente einsetzen, damit das Kind besser funktioniert in der Gesellschaft und im Alltag.
Würdest du sagen, dass sie die gleichen Herausforderungen nennen, wie wir aus unserem Blick, also als Lehrperson, als Arzt und so weiter, was wir sehen, was ihre Schwierigkeiten sind? Oder nennen sie die gleichen?
Nein, ich erlebe schon, dass wenn Kinder belastet sind über eine bestimmte Zeit, dass sie ihre Schwierigkeiten durchaus wahrnehmen.
Mhm.
Und wenn sie das nicht machen, wenn das für sie schwierig ist, zu erkennen, wo sie ihre Schwächen haben, dann glaube ich, dann ist das eine grosse therapeutische Aufgabe, letztlich auch eine psychotherapeutische Aufgabe, mit dem Kind an dem zu arbeiten. Oder? Weil es geht letztlich darum, dass wir, das Kind, im Verlauf der Entwicklung ihre Stärken und ihre Schwächen selber erkennen. Oder? Damit sie auch authentische Menschen werden. Oder? Damit sie merken, oh, das ist eine Schwäche von mir, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da muss ich nicht unbedingt etwas, einen Job wählen in dem Bereich, wo ich nicht so gut bin. Also sie sollen wirklich auch, das ist ein wichtiger Teil von der Identitätsentwicklung, die eigenen Stärken und die eigenen Schwächen kennenzulernen.
Das ist gerade ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt über die Schwächen geredet, die natürlich oft eben auch im Vordergrund stehen, logischerweise bei einer Erkrankung. Aber wie alles im Leben hat es ja nicht nur Schattenseiten. Unzählige Bücher über ADHS fordern dazu auf, auch in der Schwäche eine Stärke zu sehen. Von versteckter Kraft ist auch die Rede. Oder von einer Superkraft, wie schon erwähnt, von der Paris Hilton im Song oder vom Seven, wo ihr es ADHS so nennen. Stärken, die Betroffenen mit ADHS zugeschrieben werden, sind zum Beispiel unkonventionelles und assoziatives Denken, Kreativität, Einfühlungsgabe und Risikobereitschaft. Und gehen Sie sich Ihrer Sache mal richtig her, dann vergessen Sie alles rundherum. Welche Stärken siehst du, Kind, mit ADHS?
Ja, ich glaube, man kann nicht individuelle Stärken bestimmen, sondern eben, wie gesagt, ADHS-Kinder sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist ein wahnsinnig grosses, farbiges Spektrum von unterschiedlichen Kind. Wo ich einfach warnen will, ist, dass man so die Stärken von diesen Kind romantisieren, im Sinn von, ja, ist super, er ist dann wirklich so kreativ und so weiter. Im ersten Schritt ist ein ADHS-Kind einfach betroffen von ganz vielen Schwierigkeiten, oder? Und ich glaube, wir dürfen nicht grundsätzlich die Stärken so hochloben, als dass wir sind froh, dass das Kind das und das hat. Natürlich, es gibt auch bei den ADHS-Kindern sehr kreative Kinder. Das gibt es aber bei den Nicht-ADHS-Kindern auch.
Ja. Das ist ein bisschen Verherrlichen auch.
Ja.
Also das ist noch spannend gewesen im Vorfeld, als ich da recherchiert habe oder über die Sachen, die ich jetzt auch erwähnt habe. Ich habe auch schon das Gefühl, als ich noch Lehrer war, ist das noch nicht so. Eben im Trend, man muss jetzt aufpassen, wie man das sagt, aber eben, dass man jetzt Songs darüber macht und eben von Superkraft redet. Ja, das ist schon eine Wende, die ich so vor ein paar Jahren noch nicht gesehen habe. Und ich finde es gut, dass du sagst, dass man aber nicht vergisst, dass es am Schluss eben einfach auch noch eine Krankheit ist und einen Leidensdruck mit sich bringt. Wie kann man das Selbstwertgefühl von Kindern mit ADHS stärken?
Ja, indem man sie so nimmt, wie sie sind. Und indem man, ja, möglichst feinfühlig mit ihnen umgeht. Und wenn ich von Feinfühligkeit rede, dann meine ich, dass man sich immer wieder bewusst ist, dass ein Kind, das aneckt, das impulsiv ist, das hyperaktiv ist, dass das Kind das nicht extra macht. Das ist nicht mutwillig, oder? Und wir als Erwachsene müssen uns bewusst sein, dass das Kind gewisse Persönlichkeitszüge hat, die dann sich mit Hyperaktivität oder Impulsivität äussert. Aber dass es von uns, ja, dass wir das müssen anerkennen und dass wir müssen versuchen, ja, dass wir versuchen, mit den Schwächen vom Kind umgehen, dass wir das ein Stück weit akzeptieren müssen. Natürlich, dass wir Stärken vom Kind sollen auch unterstützen oder ein Kind, das hyperaktiv ist. Das ist nicht selten auch eher sportlich zum Beispiel, oder? Und bewegt sich gerne draussen, dass das auch dann eine Gelegenheit ist, wo das Kind Selbstwertgefühl kann entwickeln kann mit viel Bewegung draussen. Aber grundsätzlich, glaube ich, braucht es vor allem von uns Erwachsenen viel Geduld und viel Feinfühligkeit gegenüber von diesen Kindern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wir haben die Tendenz, ja, die zum Teil schwierigen Verhalten der Kinder eben als schwierige Kinder abzutun und das durch den Teufelskreis, wo die Kinder drin sind, nämlich abgelehnt zu werden von der Umgebung, nur noch ganz fest verstärken.
Wenn wir schon bei den Kindern sind, möchte ich dir noch mal ein paar Stimmen abspielen. Ich habe sie gefragt, ob sie Leute kennen, die ADHS haben. Spannenderweise habe ich gerade ein paar Kinder getroffen, die selber betroffen sind und davon erzählen.
Ich weiss, was ADHS ist, weil meine Schwester hat das und sie muss jeden Morgen Ritalin nehmen. Also Ritalin ist so wie eine Tablette, die einem den Körper stillt und dann ist man nicht mehr so hippelig, also aufgedreht.
Ich bin etwa dreimal darauf getestet worden. Also ich hatte auch Konzentrationsschwierigkeiten. Das war dann aber negativ, also ich habe kein ADHS.
Also meine Schwester hat halt ADS und zwar ist halt einfach hyperaktiv. Und meine Mutter liest im Moment die ganze Zeit so Bücher über das. Manchmal lese ich ein bisschen mit und darum weiss ich es eigentlich.
Ja, ich habe einen Test gemacht, so ein paar Tests gerade am Stück. Ich bin in ein Haus gegangen, ich habe gar nicht gewusst, was man machen dort. Und dann ist rausgekommen, dass ich ADS habe. Ja, ich finde, es ist, also, man muss das jetzt nicht als irgendwie schlimm finden. Es ist gar nichts Schlimmes. Also, es ist ja keine Behinderung oder so.
Bei mir ist das wie rausgekommen. Meine Mutter hat darüber geredet, dass ich das vielleicht den Test machen sollte. Dann bin ich dort hergegangen. Und ich habe ganz viele Tests machen müssen. Auch bei der Schulzeit und auch auf dem Computer. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe ADS. Und dann habe ich halt so kleine Ohrstöpsel bekommen. Die kann ich dann rein tun, wenn ich mich besser konzentrieren kann. Also wenn es im Klassenzimmer eher laut ist. Und dann kann ich mich wirklich besser konzentrieren.
Ich musste so ganz viele Tests machen. Dann ist herausgekommen, dass ich ADHS habe. Ja. Also die Tablette macht halt, dass ich mich besser konzentrieren kann, weil ich halt noch das H, also Hyperaktivität. Wenn ich das nicht nehmen würde, würde ich einfach umzappeln und nichts machen.
Es ist eindrücklich, wie sie selber davon erzählen und wie selbstverständlich, dass es auch tönt. Aufgefallen sind mir die vielen Tests, die du ja schon angesprochen hast. Also die haben da wohl eine lange Zeit die Tests gemacht. Was haben die Kinder bei dir ausgelöst?
Ja, es sind ganz normale Kinder. Für mich sind das jetzt nicht besondere Kinder, die ich da gehört habe. Also manchmal löst es bei mir natürlich ein bisschen aus, ja, die Kinder sind durch unsere Abklärungsmaschinerie, durch die Maschine durch und kriegen dann am Schluss den Stempel. Das darf eigentlich nicht unsere Haltung sein, auch als Fachpersonen nicht. Also nochmal, wir müssen ganz, ganz umsichtig umgehen mit dieser Diagnose und mit dem Label.
Im letzten Teil möchte ich mit dir noch über das Umfeld reden. Du hast schon gesagt, dass es viel ausmachen kann. Somit haben Lehrpersonen und Eltern einen grossen Einfluss. Typische Symptome und Verhaltensweisen haben wir schon besprochen. Was für Schwierigkeiten können Kinder mit ADHS in der Schule noch haben?
Auf der einen Seite natürlich eben die Konzentrationsschwäche, dass sie in längere Zeit an einem Blatt dran sein können oder dass sie in der Aufmerksamkeit nur sehr kurze Spanne haben, dass sie immer wieder aufstehen, dass sie dazwischen schwätzen, dass sie andere Kinder stören im Unterricht. Das sind die Hauptschwierigkeiten, die Hauptprobleme, die Kinder haben.
Was sind auch vielleicht häufige Missverständnisse oder Vorurteile, gerade auch von Lehrpersonen gegenüber ADHS?
Ja, ich glaube, das geht ein bisschen einher, was ich gerade gesagt habe in Bezug auf Symptome, nämlich, dass das schwierige Kinder per se sind. Und ich glaube, der Grund, warum die Kinder dann manchmal als schwierig in Erscheinung treten, das hat damit zu tun, dass die Verhaltensweisen von Konzentrationsschwäche und Impulsivität und die Schwätzen, dass die Verhaltensweisen eine Reaktion bei uns Erwachsenen auslösen, wo für das Kind manchmal nicht gut ist und gerade das Gegenteil auslöst. Oder wir haben dann den Eindruck, ah, was ist das für ein Kind? Es soll jetzt endlich einmal ruhig sein. Wir drücken das vielleicht mit einer bisschen harscheren Sprache aus. Wir sind ein bisschen böser. Wir sind ein bisschen klarer. Und das löst beim Kind mehr Unruhe aus. Und dann entsteht der Teufelskreis. Ich glaube, eins der Missverständnisse ist tatsächlich, und eins der Vorurteile ist, ADHS-Kinder sind grundsätzlich schwierig. Und ich glaube, das Vorurteil, das muss man unbedingt durchbrechen. Oder wir wissen, dass ein feinfühliger Umgang mit dem ADHS-Kind, das heisst, das Signal sehen, was jetzt passiert, dass das für die Beziehung auch von der Lehrperson mit dem Kind wichtig ist, oder? Für eine gesunde Beziehung zwischen Lehrperson und Kind. Dass man eben nicht sozusagen reinschiesst, sich ärgert. Letztlich als Erwachsene, und das sind nicht nur die Lehrpersonen, sind wir auch als Eltern nervenverlierend. Dann fährt eigentlich der Teufelskreis an mit dem Kind. Dann kommt es zu diesen schwierigen Situationen und dann kommt es zum Bild primär vom schwierigen Kind.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, wenn ich zurückdenke, was natürlich eine Schwierigkeit ist, ist, dass es ja nicht nur das eine Kind gibt in der Klasse, gell? Das ist natürlich, der Schulbetrieb muss laufen, die Lektionen möchte man durchführen und wenn, ja, also ich sehe schon auch die Herausforderungen für die Lehrpersonen, weil sie vielleicht nicht so können reagieren, wie das Kind das bräuchte, ja, so feinfühlig und natürlich auch hat mit Zeit zu tun. Und das, was du vorher gesagt hast, trifft es wahnsinnig gut. Ich auch Kinder gehabt, die vielleicht, also die haben keine offizielle Diagnose gehabt, aber gehen in die Richtung. Und ich habe dann auch gemerkt, so im Unterricht ist es relativ schwierig, aber wenn man zum Beispiel dann ein Gespräch hat, sind plötzlich Tränen geflossen, weil das Kind ja das tatsächlich nicht extra macht. Und ich glaube, das hat mir jeweils zumindest geholfen zu wissen, es geht nicht gegen mich oder es geht gegen den Unterricht, sondern es geht jetzt halt einfach gerade nicht anders. Und wenn man dann eben so ein Gespräch auch hat oder führt, merkt man, sie sind sich das sehr bewusst und merken ja auch, dass sie es ja auch nicht würden wollen so machen, aber es geht halt nicht anders. Oder ich habe auch Kinder von unten rauf bekommen und schon gehört, was alles nicht gut läuft. Also das ist ja auch schon ein bisschen Gefahr, das habe ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt, dass man wieder eine neue Chance bekommt auch und nicht schon gerade alle Probleme mitgibt in die nächste Stufe. Also, ja. Aber es ist nicht einfach.
Ja, das ist sicher so. Aber man muss sich bewusst sein, dass auch in einem Klassenverband von 25 Kindern, dass man dort, dass nicht jedes Kind so ist. Oder? Und Kinder, die ADHS-Symptome haben, die brauchen mehr Führung, die brauchen mehr Aufmerksamkeit. Natürlich, wenn man am Schluss 4 oder 5 oder 6 Kinder im Klassenverband hat, die so sind, dann ist es eine Herausforderung. Oder? Und ich glaube, das ist dann häufig die Überforderung, die das System erlebt. Es darf natürlich nicht zu viele Kinder sein, die so Bedürfnisse haben in einer Klasse. Oder? Sonst schafft man das nicht.
Ja, aber es gibt eben Klassen, wo dann das eben nicht so ist, genau. Aber vielleicht hast du Tipps oder wie kann man vielleicht den Schulunterricht auf ganz einfache Art schon vielleicht ein bisschen anpassen? Ich denke da Bewegungspausen, dass sich die Kinder auch, also ich glaube, es tut allen Kindern gut, aber vielleicht dann ja besonders gut, sich ein bisschen können zu bewegen. Hast du noch andere Sachen, die man machen kann?
Ja, ich glaube grundsätzlich sind die Sachen, die ich jetzt sage, die betreffen viele Kinder. Das hilft nicht nur den Kind mit einer ADHS-Diagnose, auch Kinder, die vielleicht zu Hause ein bisschen hampelig sind und ein bisschen unruhig sind, ohne dass sie die Diagnose haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder immer wieder Bewegungspausen haben. Mhm. Bewegungspausen immer wieder einführen im Unterricht, rein, mit allen zusammen. Das ist etwas, was für Kind gut ist. Auf der anderen Seite, was auch wichtig ist, ist, dass es Ritual gibt, dass es Regeln gibt, dass es Abläufe gibt, dass die Abläufe transparent sind, dass die Abläufe klar sind, dass die Kinder wissen, Was kommt als nächstes, was machen wir jetzt, dass das auch visualisiert wird. Ich glaube, das sind ganz wichtige Massnahmen. Strukturierung ist extrem zentral für viele Kinder, nicht nur für die ADHS-Kinder, für viele Kinder, die einfach so ein bisschen besondere Bedürfnisse haben. Je besser strukturiert, desto einfacher. Mhm. Und eben, Strukturierung, das hat mit dem Management zu tun, wo in der Klassenverband passiert. Da muss man halt ein bisschen Vorgaben machen. Mhm. Oder da muss man ein Stück weit auch klar signalisieren, was man will und was es braucht. Ich glaube, das ist sicher wichtig. Und etwas anderes Wichtiges ist eben auch, dass man liebevoll ist mit dem Kind, dass man liebevolle Zuwendung zeigt, dass man nicht mit harscher Sprache, ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Weil man braucht selber eine hohe Fähigkeit, die eigenen Emotionen können zu regulieren, oder? Nicht sofort reinschiessen, sondern sich ein bisschen zurückzuhalten und eben das Gefühl auch erleben, okay, er macht das eigentlich nicht extra. Was ist jetzt wieder passiert? Was läuft jetzt da wieder? Versuchen auch zu verstehen, was für Dynamiken das es gibt, damit man diese Dynamiken kann unterbrechen. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Wenn die Beziehung zwischen Lehrperson und ADHS-Kind gut ist, dass die Entwicklung vom Kind besser läuft, dass das ADHS-Kind davon profitiert, dass die Symptomatik geringer ist. Also ich glaube, die Beziehung zwischen Lehrperson und ADHS-Kind ist sehr, sehr wichtig, sehr zentral. Die muss man pflegen. Das ist nicht trivial. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Oder? Aber die muss man immer wieder gut reflektieren. Wo habe ich jetzt den Anteil an dem schwierigen Verhalten vom Kind? Und wo ist es tatsächlich das Kind? Mhm. Oder?
Es ist schon spannend. Das ist jetzt die 14. Folge und in der Hälfte von allen kommen wir immer aufs Gleiche. Es ist Beziehung. Beziehung ist so wichtig in so vielen verschiedenen Bereichen zwischen Lehrperson und dem Kind. Ja, aber das ist doch gut, wenn wir das so mitgeben können. Vielleicht noch jetzt noch auf die Schule bezogen. Du hast schon selber angesprochen, den Nachteilsausgleich. Würdest du sagen, dass das in gewissen Fächern oder für gewisse Kinder kann von Vorteil sein, wenn man sie dort entlastet?
Man darf den Nachteilsausgleich nicht überschätzen, oder? Es ist ja nicht so etwas Triviales. Mit dem Nachteilsausgleich tut man ja das Verhalten vom Kind nicht per se einfach so verbessern, oder? Es gibt gewisse Kinder, die zum Beispiel in Prüfungssituationen, bei Lernzielkontrollen eher besser schaffen, wenn sie an einem Ort sind, wo es ruhig ist, wo sie nicht gestört werden, wo sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben können. Ich meine, dort gibt es durchaus Vereinbarungen, die man mit dem Kind, mit den Eltern treffen kann. Wo gibt es vielleicht zusätzlich etwas, wo das Kind kann unterstützen kann? Aber grundsätzlich ist es natürlich so, einfach so die Impulsivität mit einem Nachteilsausgleich wegzukriegen, das ist natürlich nicht möglich, oder? Also ich gebe jetzt dem Nachteilsausgleich nicht so einen grossen Wert. Also der spielt bei ADHS nicht so eine grosse Rolle.
Wir würden noch zu den Eltern kommen. Welche Rolle spielen die Erziehungsberechtigten?
Ja, die spielen natürlich ebenso wichtige Rolle wie die Lehrpersonen, oder? Sie sind natürlich die andere Hälfte von der Zeit mit ihren Kindern zusammen, oder? Und ich glaube, dort gilt ein bisschen das Gleiche, oder? Nämlich, möglichst viel Bewegungsangebot dem Kind zu bieten, möglichst viel Struktur zu haben im Alltag, ja, Regeln zu haben auch und die Regeln auch versuchen umzusetzen. Das klingt nicht immer, weil ADHS-Kinder haben das typische Ansicht, dass sie häufig die Regeln nicht einhalten, aber trotzdem ist es wichtig, dass es Struktur und Regeln gibt im Alltag. Das ist sehr, sehr anstrengend für Eltern. Das braucht viel Kraft. Wichtig ist auch, dass die Eltern selber auf sich selber auch schauen, dass sie immer wieder Zeit haben, sich selber auch können zu erholen vom Familienalltag, dass das Paar auch auf sich selber schaut. Das sind ganz wichtige Elemente in der Betreuung von einem ADHS-Kind, die wichtig sind. Aber es gelten auch dort eben die Regeln von Struktur und Regeln ist wichtig. Letztlich auch im Umgang mit digitalen Medien, das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges. Man kommt nicht darum um, Regeln zu haben und Regeln durchzusetzen.
Zum Schluss noch, wie können Eltern mit impulsivem oder herausforderndem Verhalten umgehen?
Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist noch, dass wenn das Kind herausforderndes Verhalten hat und impulsives Verhalten hat, dass wir Erwachsene nicht auch mit impulsivem Verhalten reagieren, oder? Dass wir klar machen dem Kind, dass es darf einen Wutausbruch haben, dass Wut als Emotion zugelassen ist, dass es aber gewisse Verhaltensweisen in dieser Wut, dass die nicht gehen, oder? Wenn es dann zum Beispiel Sachen kaputt macht und so weiter, das geht natürlich nicht, oder? Dort braucht es einfach, ja, dort braucht es gewisse Strenge auch. Und wenn ich sage, eine zugewandte Strenge, man ist da, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin da, ich gehe nicht weg, ich verstehe, dass du wütig bist jetzt. Aber das Verhalten, so, das geht nicht. Und nochmal, das ist einfach gesagt, das ist im Alltag mit einem Kind, das herausforderndes Verhalten hat, anspruchsvoll und schwierig. Und da lohnt es sich gelegentlich auch, Hilfe zu holen, Hilfe von einer anderen Fachperson, wo einem, ja, in den ganzen alltagserzieherischen Fragen auch durchaus jemanden, die mal kann unterstützen, oder? Indem man gewisse Situationen durchbespricht, wie habe ich mich dort verhalten, wie kann ich das vielleicht besser machen, das lohnt sich gelegentlich.
An alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest. Neu kannst du mich auch noch anders unterstützen. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Daher kannst du mir jetzt winken, vielleicht für einen Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcastaufnahme. In den Shownotes findest du den Direktlink zu Twint. Merci vielmals. Übrigens gibt es am Mittwoch, 2. April, den 2. Live-Podcast im Sudhaus in Basel. Mit 3 Gästen rede ich über die Integration und die integrative Schule. Wieder mit dabei ist auch der Tobias Jensen. Es hat noch Tickets, ich würde mich unglaublich fest freuen, wenn du live dabei bist. Den 1. Live-Podcast kannst du auch nachhören und nachschauen, wo auch der Oscar dabei war. Dort haben wir nicht über ADHS geredet, sondern über die Selektion und den Leistungsdruck. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Oscar, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Dass sie natürlich entwicklungsorientiert ausgerichtet ist. Entwicklungsorientiert bedeutet, dass Lehrpersonen, die in der Schule arbeiten, Stärken und Schwächen vom individuellen Kind sehen, letztlich immer wieder versuchen, auch die eigenen Erwartungen, die man ans Kind hat, anzupassen an das, was das Kind kann. Das ist für mich Entwicklungsorientierung, oder? Und ich wünsche natürlich auch mir, dass die Schule sich bewusst ist, dass es nicht nur Bildungsaufgaben gibt und Selektionsaufgaben und Qualifikationsaufgaben, die die Schule hat, sondern dass auch die Schule da ist, damit Kinder sozial lernen können, damit Kinder Gemeinsinn entwickeln können. Und unter Gemeinsinn verstehe ich, dass sie ja, in einer Gemeinschaft zusammen Projekte aushecken, zusammen vorwärts kommen, zusammen lernen. Weil ich glaube, dass es eine einmalige Chance ist von der Schule, am Anfang des Lebens, dass man mit einer Gruppe von Menschen zusammenkommt, wo man sonst nachher, später, nach der Schulzeit, nicht mehr einfach so zusammenkommt. Und so kann man Gemeinsinn entwickeln. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Rolle und Funktion von der Schule.
Oskar, danke für das informative Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast.
Danke vielmals auch für die Einladung.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Leseförderung mit der Carlotta Binder kommt am letzten Montag im April. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.